Hallo, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Mein Name ist Rainer Markus Walter und ich habe heute einen Studiogast aus der Bundesagentur für Arbeit. Es ist inzwischen schon eine Tradition, einmal im Monat die Arbeitsagentur hier im Studio zu begrüßen. Und das mache ich jetzt erstmal heute bei uns im Studio im Büchsenstadel, Frau Brigitte Haug. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Haug.
Ja, hallo.
Auch jetzt, wenn ich noch Ihr Mikro aufmache, dann hört man Sie auch.
Ja, hallo.
Ja. Bevor wir uns ins heutige Thema eintauchen, ich hatte es vorher schon erwähnt, es wird heute rund um den Begriff, um die Begrifflichkeit des Hartz IV gehen, möchte ich Sie doch mal ganz kurz vorstellen. Sagen Sie mal, Frau Haug, sind Sie eigentlich eine Ulmerin?
Nein, ursprünglich nicht. Ursprünglich komme ich aus dem Landkreis Günzburg.
Aus Günzburg, aha.
Aber ich habe auch schon an anderen Orten gelebt und jetzt seit 8 Jahren hier in Ulm.
Und arbeiten bei der Bundesagentur für Arbeit, so wird das ja korrekt benannt. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Genau.
Ich bringe das immer wieder durcheinander.
Agentur für Arbeit.
Agentur für Arbeit, früher hieß es mal Arbeitsamt,
richtig.
Vor langer Zeit, das ist mal Geschichte. Sie sagten, wie lange arbeiten Sie jetzt schon bei der Bundesagentur?
Ich bin seit 2005 dort beschäftigt als Arbeitsvermittlerin.
Was muss man gelernt haben, wenn man Arbeitsvermittlerin ist?
Also man sollte ein Studium mitbringen. Und das ist nicht so genau festgelegt, welcher Bereich. Wir haben viele Sozialpädagogen, die bei uns im Team sind. Wir haben auch Juristen oder Leute, die BWL studiert haben. Also wir haben aber auch Leute, die diese Bundesagentur eigene Ausbildung, Verwaltungsfachwirt studiert haben in Mannheim an dieser eigenen Hochschule. Die sind natürlich auch dabei. Also es sind sowohl externe Leute beschäftigt, die von woanders herkommen, wie intern Ausgebildete.
Und was haben Sie jetzt genau studiert?
Ich habe Sozialpädagogik
studiert.
Genau.
Ist das so das Übliche?
Kann man so nicht sagen. Ich würde sagen, wir sind ein Mix.
Ein bunt gemischt. Höre ich jetzt gerade zum ersten Mal, Sie haben gesagt, Sie bilden auch selber aus.
Es gibt halt diese Verwaltungshochschule, Fachhochschule, die ist in Mannheim. Und dort werden Diplom-Verwaltungswirt ausgebildet. Und die sind auch...
Diplom-Verwaltungswirt?
Ja.
Klingt ziemlich trocken, ne?
Ist halt doch Verwaltungsausbildung.
Okay. Ja, und Sie sind in dem Gebäude am Willy-Brandt-Platz, haben Sie gesagt.
Ja, richtig.
Findet man die Agentur?
Also die genaue Adresse ist Schwamberger Straße 1. Ist eigentlich direkt neben der Haltestelle Willy-Brandt-Platz, wo die Straßenbahn hält, eigentlich sozusagen direkt daneben.
Und was die Frau Haug da den ganzen Tag so treibt, mit was sie sich auseinandersetzt, beziehungsweise wer denn so zu ihr kommt, darüber wollen wir unter anderem in der nächsten Stunde sprechen. Und Frau Haug, wenn wir das Thema Hartz IV anschneiden, das ist ja immer so eine Geschichte. Sie sind beim Arbeitsamt, man denkt automatisch an Arbeitslosengeld, aber Hartz IV ist ja eigentlich kein Arbeitslosengeld, oder?
Nennt sich Arbeitslosengeld 2.
Okay. Das ist ja so, man durchblickt es gar nicht so hundertprozentig. Wer hat denn jetzt eigentlich Anspruch auf Hartz IV? Also wo geht es eigentlich los?
Also wenn jemand seinen Lebensunterhalt selber nicht bestreiten kann, weil er kein Einkommen hat oder kein Vermögen, dann kann er bei uns einen Antrag nach Leistungen Arbeitslosengeld 2 stellen. Gut, er muss auch mindestens 15 Jahre alt sein und er sollte erwerbsfähig sein und eben diese Hilfebedürftigkeit, die ist eben ganz wichtig.
Und wer kommt dann da so zu Ihnen? Also sind das jetzt, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber geredet, dass wir ein bisschen auch über die Jugendlichen sprechen wollen. Sie sagen jetzt 15 muss man mindestens sein, also geht das wirklich schon so bis so weit runter oder?
Also in der Regel stellen natürlich die Eltern den Antrag, wenn wir jetzt mal über 15-Jährige sprechen. Also in der Regel sind es die Eltern, die dann für sich, gut, es können natürlich auch alleinstehende Personen sein oder eben Leute mit Familie, die dann für sich und für ihre Kinder den Antrag stellen. Es sind natürlich ganz viele verschiedene Personen, die kommen und einen Antrag stellen. Das könnte man jetzt...
Ja, zum Beispiel.
Ja, also zum Beispiel jemand, der jetzt einfach arbeitslos geworden ist, weil er aus seiner Beschäftigung gekündigt worden ist oder weil sein befristeter Vertrag zu Ende war oder weil sich seine Firma Insolvenz gemacht hat, also der einfach jetzt aus einer Beschäftigung kommt, also arbeitslos geworden ist und vielleicht jetzt nur kürzer beschäftigt war und noch nicht, es könnte aber auch jemand sein, der seine Ausbildung gerade beendet hat und von seinem Ausbildungsbetrieb nicht übernommen worden ist. Es könnte auch jemand sein, der seine Ausbildung geschmissen hat, sozusagen abgebrochen hat.
Wie sieht es denn mit Studenten aus?
Also ein Student, die kommen meistens zu uns, wenn sie fertig sind im Studium.
Meine ich, ja.
Oder wenn sie es abgebrochen haben, weil sie ja während der Studienzeit in der Regel BAföG kriegen und dann kriegen sie nicht gleichzeitig Leistungen nach diesem zweiten Sozialgesetzbuch.
Die Leistungen des zweiten Sozialgesetzbuchs. Jetzt dürfen Sie mir das aber trotzdem mal langsam zum Mitschreiben erklären. Was ist, wann bekomme ich eigentlich Hartz IV, beziehungsweise was ist eigentlich Hartz IV?
Ja, also das ist im Prinzip eine Grundsicherung, um seinen Lebensunterhalt zu decken. Und das ist in diesem Sozialgesetzbuch 2 eben, da ist das festgeschrieben, wie die Leistung aussieht, wie hoch, wie viel und so weiter. Da kann man das im Prinzip nachlesen. Aber es dient eigentlich dem Lebensunterhalt und auch für die Kosten der Unterkunft ist es auch mit da.
Jetzt läuft das ja schon seit einigen Jahren. Es ist nicht ganz unumstritten, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Wie ist denn Ihr Blick auf die Dinge? Sie haben sich ja fast jeden Tag damit zu tun, nehme ich mal an. Nahezu wahrscheinlich.
Ja,
würden Sie jetzt sagen, Hartz IV war eine schlaue Erfindung oder ist ein Modell, das sich bewährt hat?
Das ist eine schwierige Frage.
Ja, aber wer kann es besser beantworten, wenn nicht Sie, wo Sie jeden Tag damit zu tun haben?
Ja gut, also ich würde sagen, es ist für viele Menschen ein Mittel zum Überleben, ja, oder notwendig. Ja. Also ich meine, im Moment gibt es ja sonst keine Alternative dazu. Und also als gescheitert würde ich es jetzt nicht betrachten, aber ich bin jetzt kein Politiker.
Nein, wenn ich die Meinung von einem Politiker hören will, dann frage ich einen Politiker. Der wird mir dann aber garantiert keine ehrliche Meinung geben. Sondern tatsächlich muss man ja sehen, ob es in der Praxis funktioniert. Und mit dieser Praxis haben Sie Tag für Tag zu tun. Ist das ein Großteil Ihrer Arbeit?
Vermittlung Jugendlichen bis 25, das ist mein Aufgabengebiet, das
Sie
mache ich ausschließlich.
Sie haben also ganz speziell Menschen unter 25,
genau,
die bei Ihnen reinkommen. Ist da eine bestimmte Zielgruppe oder eine bestimmte Gruppe vorrangig, wo Sie sagen, da haben wir die meisten Probleme, ist das jetzt, merken Sie da eine Abhängigkeit von der Schule, von der Schulbildung her?
Ja gut, wir haben natürlich schon viele, die so eher im unteren Bildungsbereich sind, also Hauptschüler mit mittelmäßig bis eher schlechtem Hauptschulabschluss, die sind natürlich schon verstärkt bei uns, also die dann fertig sind. Oder Leute ohne Ausbildung, die haben wir natürlich auch verstärkt. Also jemand, der eine Ausbildung absolviert hat, ist in der Regel dann nur eine kürzere Zeit bei uns. Oder wenn es jetzt nicht noch andere Hemmnisse gibt, was ihn vielleicht vom Arbeiten abhält.
Also Krankheit oder?
Ja, zum Beispiel. Oder Sucht oder was weiß ich. Wenn jemand eine Ausbildung gemacht hat, ist der in der Regel nicht so lange arbeitslos. Oder ist das dann nur eine kurze Übergangsphase? Und dann kann der zumindest so momentan Zeit ganz gut Arbeit finden.
Wie ist es eigentlich? Gibt es in irgendeiner Form eine Einschränkung, die besagt, ich kann kein Hartz IV bekommen, weil?
Wenn man vermögend wäre beispielsweise, müsste man sein Vermögen
erstmal aufbrauchen. Aber das ist,
oder wenn man jetzt Erwerbsunfähigkeitsrente kriegt oder andere Renten. Also wenn man nicht bedürftig ist in dem Sinne, dann nicht. Oder wenn man gänzlich gar nicht erwerbsfähig ist.
Also auch körperlich.
Also auf Dauer nicht erwerbsfähig ist.
Mhm. Nun ist das ja jetzt aber natürlich ein Thema, wenn wir sagen, wir reden hier von unter 25-Jährigen, wo das ja wahrscheinlich eher selten der Fall ist, dass da welche dabei sind, die jetzt tatsächlich nicht mehr arbeiten können aus körperlichen Gründen, also körperliches Gebrechen gibt es natürlich auch, ist dann auch schlimm genug, da wird das wohl eher selten der Fall sein, oder?
Das ist richtig, ja. Wenn, dann wird meistens versucht, irgendeine Rente dann zu erzielen, wenn das wirklich der Fall wäre. Aber das kommt da wirklich selten vor.
Ja, zu uns, bei uns zu Gast heute Frau Brigitte Haug vom, von der Bundesagentur für Arbeit. Mein Gott, ich werd's noch irgendwann richtig sehen. Wir haben jetzt so ein bisschen den Personenkreis angeschnitten. Die andere Frage, die ich jetzt habe, Frau Haug, ist, wann erhalte ich die Leistung überhaupt? Generell gibt's für Voraussetzungen?
Ja, also ich muss halt mal kommen und einen Antrag stellen. Das wäre ja mal das Erste, was man tun müsste. Den ausfüllen und dann wieder abgeben und dann bekommt man einen Bescheid darüber, ob man leistungsberechtigt ist oder nicht.
Welche Voraussetzungen gibt es jetzt nicht in Papierform, sondern Sie hatten vorher schon mal angesprochen, man muss mindestens 15 Jahre alt sein. Da gibt es eine Altersgrenze auch nach oben irgendwo?
Ja, also bis zum Eintritt Rentenalter, 65 oder eventuell 67 dann.
Stichwort ist, hatten Sie vorher auch kurz angerissen, hilfebedürftig.
Ja.
Was ist hilfebedürftig? Was darf ich darunter verstehen?
Ja, also wenn ich wirklich Probleme habe oder meinen Lebensunterhalt nicht sichern kann für mich selber. Also wenn ich im Prinzip kein Geld habe zum Leben, ja. Oder meine Miete nicht bezahlen kann. Vielleicht auch, wenn ich zu wenig verdiene und das reicht einfach nicht. Ja, und ich kommen Schwierigkeiten, kann ich einen Antrag stellen. Also ich muss nicht zwangsläufig arbeitslos sein, ich muss einfach zu wenig Geld haben im Prinzip, um dieses, also wir sprechen von Existenzminimum, wenn man das nicht mehr sichern kann, dann kann man einen Antrag stellen. Und das sollte man eigentlich persönlich machen, dass man einfach kommt, einen Antrag sich holt und dann bekommt man schon die Information, wie der ganze Ablauf so ist.
Anderes Thema war noch, hatten Sie vorher auch schon kurz angesprochen, will ich jetzt auch nochmal aufdröseln. Eine Voraussetzung, um die Leistung zu erhalten, ist auch die, entweder oder sozusagen, das war erwerbsfähig. Was verbirgt sich hinter dem Begriff erwerbsfähig?
Also, dass man mindestens 3 Stunden auf dem Arbeitsmarkt arbeiten kann.
3 Stunden ist quasi so,
wo man täglich sagt, das, ja, also muss, mindestens das muss 3 gehen. Stunden am Tag muss gehen.
Okay, ist also das die eine Seite. Die andere Seite, sagten Sie, diesen ganzen, ich sag mal, Papierkram, den man wälzen muss, ist es viel?
Ja, das ist sehr umfangreich. Ja.
Wie viele Seiten sind es?
Oh, ich habe es noch gar nie gezählt, aber die Leute, die mit dem Antrag dann zu mir in die Vermittlung kommen, die haben immer einen ganz dicken Packen vor sich.
Einen ganz dicken?
Ja, also das ist schon sehr umfangreich.
Ist
Weil
das
man muss
so
ja auch, also neben den allgemeinen Angaben zu seiner Person und so weiter, auch Angaben über sein Einkommen, über das Vermögen, über wenn noch weitere Personen, mit denen man zusammenlebt, da gibt es wieder eigene Formulare. Und man muss seinen Mietvertrag und so weiter. Also es ist von dem Papierkram sehr umfangreich.
Und da wird nicht schon viel jetzt inzwischen digital gemacht oder geht das nicht?
Also man kann den Antrag online herunterladen, das kann man, aber man muss natürlich auch einreichen, erst dann gilt er als gestellt. Ja?
Sonst, also einreichen muss ich ihn in Papierform, das geht nicht online?
Nee, das muss man in Papierform, da muss man dann auch mal vorsprechen.
Nein,
sonst
das ist
könnte
klar,
ja theoretisch jemand von irgendwo das machen und man muss natürlich auch seinen Aufenthalt in Deutschland haben, ja, sonst kann man auch keinen Antrag stellen.
Aufenthalt in Deutschland heißt aber nicht Auto.
Sein gewöhnlichen Wohnsitz.
Deutsche Staatsbürgerschaft.
Nein, das muss man nicht. Das sind auch Migranten auch.
Okay.
Aber sein.
Der feste Wohnsitz.
Der muss
so
sein.
Dieses
genau.
Gemeldete Ding. Ne?
Ja, genau. Hauptwohnsitz.
So, Hauptwohnsitz, genau. Und die Menschen kommen zu Ihnen, um Geldleistungen zu bekommen oder auch Sachleistungen? Oder was ist eigentlich das? Was bekomme ich eigentlich, wenn ich Hartz IV beantrage?
Also das setzt sich zusammen aus dieser Regelleistung, im Prinzip, also Hilfe zum Lebensunterhalt, das ist die Regelleistung, das Geld, also was ich brauche, so für Kleidung, Essen und so weiter. Und das Zweite ist dann diese Kosten der Unterkunft, der Ersatz für die Miete. Aus den zwei Posten setzt sich das quasi zusammen. Wenn das jetzt mehrere Personen sind, dann wird da halt für jede Person ein bestimmter Regelsatz ist dann festgelegt. Und dann addiert sich das dann halt zusammen.
Also Sie sitzen jetzt quasi Tag für Tag da drin in Ihrem Büro, an Ihrem Schreibtisch, zu Ihnen kommen die Menschen. Wollen Sie auch von Ihnen auch mal beraten werden? Geben Sie auch mal Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, wenn Dinge unklar sind? Oder geht es wirklich nur darum, hier hast du mal ein Packen Papier, gib mir Geld?
Ja, natürlich, das Geld, würde ich sagen, spielt schon eine große Rolle. Kommen natürlich schon viele Leute primär, weil sie das Geld brauchen, weil sie einfach sonst gar nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Natürlich, Beratung ist mein Hauptaufgabengebiet, wollen auch manche Leute Beratung haben und sind auch dankbar, wenn sie es kriegen. Und das ist natürlich, kann man nicht nie pauschal für alle, das ist unterschiedlich, aber also Beratung und einfach so einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, das gehört natürlich auch dazu. Und ja, die Vermittlung, sprich eine Arbeitsstelle suchen, das ist ja der Teil, was ich dann mache. Das gehört auch dazu, was die Menschen im Prinzip bekommen. Ja, also eine Hilfestellung, wie kann ich jetzt eine Arbeit finden?
Also Sie sind schon auch in dieser Situation, also Sie bearbeiten jetzt nicht nur die Hartz-IV-Papiere, sondern Sie sind da auch hinterher, Arbeitsstellen zu finden oder sich die Leute anzuschauen, zu sagen, da wäre was für dich, das könnte zu dir passen.
Also es gibt bei uns so eine klare Aufgabentrennung. Wir haben so diesen Bereich Leistung, die diese ganzen Geldgeschichten machen und die Anträge entgegennehmen und das Geld berechnen und auszahlen und so weiter. Und der andere Bereich ist die Vermittlung. Das ist eigentlich so relativ getrennt. Und bei diesem Vermittlungsbereich, da geht es wirklich um, ja, primär natürlich Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung gehört auch dazu. Ja, das ist Beratung bei, ja, je nachdem, was für Probleme stehen an, was braucht derjenige Mensch nur, um überhaupt in Arbeit zu kommen. Das ist der Arbeitsbereich im Prinzip, in dem ich arbeite.
Jetzt würde mich mal so ein ganz konkretes Beispiel interessieren. Wie läuft das eigentlich ab, Frau Haug? Wenn ich jetzt, gehöre zu dieser Gruppe, die Leistung erhalten kann, aufgrund der Sachen, die wir im letzten Gesprächsrunde erwähnt haben. Und was muss ich jetzt tun? Wie funktioniert das denn konkret?
Also, wenn Sie den Antrag abgegeben haben und so weiter, dann kriegen Sie in der Regel dann einen Termin beim Vermittler. Und dann kommen Sie dort mit den Unterlagen, die er reingeschrieben hat, die Sie mitbringen sollen. Also in der Regel mal Bewerbungsunterlagen, mal Lebenslauf. Ja, dann schaut man halt erst mal durch, was hat die Person denn jetzt bisher gemacht. Man redet miteinander, wie sieht denn ihr Lebenslauf aus, was bringen sie denn überhaupt mit. Also wir machen so eine sogenannte Standortbestimmung, was haben Sie gelernt, was haben Sie gearbeitet die letzten Jahre und was sind Ihre Fähigkeiten, die werden dann aufgenommen. Wird natürlich auch gefragt, gibt es irgendwelche Einschränkungen oder Hemmnisse, ja, die uns vielleicht an irgendwas hindern. Das wird abgeklärt und dann wird ein Bewerberprofil erstellt in der Regel mit dem Beruf, nach was suchen wir denn, ja. Und dann wird geguckt, also ich gehe jetzt mal davon aus, die Person, die bei mir sitzt, kann arbeiten und dann wird eben ein Profil erstellt für mehrere Berufe und dann wird geguckt, gibt es entsprechend Arbeitsangebote, dann bekommt die Person die ausgehändigt und soll sich da drauf bewerben. Und was wir auch machen, eine sogenannte Eingliederungsvereinbarung nennt sich das. Das ist sozusagen eine schriftliche Vereinbarung, wo wir festlegen, was erwarten wir von Ihnen, was müssen Sie tun, Jeder muss natürlich selber auch suchen nach Arbeit. Und was haben Sie aber auch von uns zu erwarten an eventuellen Förderleistungen und wobei unterstützen wir Sie? Mhm. Das wird schriftlich festgehalten.
Mit also dieser, macht im Prinzip so eine Art Arbeitsvertrag miteinander.
Ja, also eine Vereinbarung, ja. Eingliederungsvereinbarung ja, nennt ja, sich das.
Sie hatten vorher am Rand ein Wort drin, typische Hemmnisse. Was sind denn typische Hemmnisse?
Also das können sein, gesundheitliche Einschränkungen zum Beispiel, ja, dass jemand, Allergie hat oder eine Wirbelsäulenerkrankung oder ja, irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Es kann natürlich auch eine Suchterkrankung sein, es könnten Schulden sein, es könnte auch sein, fehlende Kinderbetreuung. Hm. Es kann natürlich auch sein, derjenige ist gerade obdachlos geworden und hat ganz andere Probleme, braucht eigentlich erstmal eine Wohnung.
Wie gehen Sie mit sowas um?
Ja gut, das hängt natürlich so ein bisschen von der Schwere des Hemmnisses ab. Ja? Wenn das jetzt ganz viele Hemmnisse gleichzeitig sind, die derjenige hat, was weiß ich, eine schwere Suchtproblematik, gleichzeitig ist er jetzt vielleicht kurz vor der Obdachlosigkeit und, dann ist der vielleicht im Moment ganz schwer einzugliedern, jetzt beruflich.
Dann da gibt es einfach ganz andere Ansätze.
Da muss man erstmal anders ansetzen, so ist richtig, genau. Und dann versucht man erstmal vielleicht woanders anzusetzen, um dann wieder ein Stück näher daran zu kommen, wo man eigentlich dann mal hin will.
Wäre so ein Ansatz wäre dann zum Beispiel einfach auch zu sagen, wir suchen dir jetzt erstmal eine Bleibe.
Ja, oder man gibt ihm eine gewisse Zeit und sagt jetzt, die und die Hilfestellung gibt es, da und da kannst du dich hinwenden und jetzt wäre erstmal dieser Teilschritt notwendig. Oder bei einer Suchterkrankung, dass man sagt, jetzt gibt es die und die Beratungsstelle, ja, die sich für dieses Problem, die man dafür hat und jetzt wäre erstmal dieser Kontakt wichtig.
Wie weit gehen da Ihre Schritte? Stellen Sie da denn noch einen Kontakt her? Begleiten Sie diese Leute in irgendeiner Form noch? Oder ist es für Sie dann gleich abgehakt? Das hat jetzt nichts mit Hartz IV zu tun, damit das habe ich den Fall vom Tisch. Oder?
Also jetzt für
klingt jetzt sehr provokant, aber irgendwie muss man ja auch
also wir stellen auf jeden Fall einen Kontakt her. Wir haben da auch ein ziemlich großes Netzwerk zu allen möglichen anderen Beratungsinstitutionen. Zum Begleiten, das machen wir jetzt als Vermittler eher selten. Also wenn es jetzt wirklich so eine ganze Fülle von Problemen sind, die die Person hat, dann können wir aber auch diesen Menschen unserem Fallmanager übergeben. Der kann dann zum Beispiel auch mal begleitende Tätigkeit machen. Also da gibt es dann auch noch diese Möglichkeit. Aber Kontakt zu entsprechende Hilfeinstitutionen stellen wir in jedem Fall her.
Ja, jetzt hatten Sie ja vorher, wir hatten ja gesagt, Sie haben die U25, man sagt ja so, die Ü30, ne, die U25. Was sind denn so eigentlich die typischen Fragen, mit denen Jugendliche, oder muss man ja sagen, das sind hier Jugendliche, manchmal fast noch Kinder wahrscheinlich, die dann mit ihren Eltern kommen. Was sind da so die typischen Fragen, die da irgendwie auf den Plan kommen? Mit was werden Sie da konfrontiert?
Ja, also häufig ist die Frage nach den Bewerbungskosten zum Beispiel, bekomme ich Unterstützung beim Bewerben und dann kann derjenige auch einen Bewerbungskostenantrag von uns bekommen, wenn er den haben möchte und dann kriegt er halt von diesem Unkosten was erstattet. Eine andere häufige Frage ist zum Beispiel, ob sie den Führerschein bezahlt bekommen, da müssen wir also den ganz normalen Pkw-Führerschein, da müssen wir leider immer Nein sagen, weil den fördern wir nicht. Oder ja, eine beliebte Frage ist auch, ja, wie viel darf ich denn überhaupt verdienen? Wie viel wird mir abgezogen? Das ist so eine.
Also verdienen jetzt in einem Minijob oder so, oder
ja,
meinen Sie jetzt?
Genau, also wenn man einen Job findet, Minijob zum Beispiel, wie viel, ja, ihr zieht ja dann sowieso alles ab, wie viel bleibt mir denn so?
Wie sieht das denn aus? Gibt es da eine generelle Richtlinie?
Es
oder
gibt
ist das
schon so eine generelle Regelung. Also in der Regel ist bis zu 100 Euro frei. Und was dann darüber hinausgeht an Einkommen, über die 100 Euro, da sind dann nochmal 20% davon frei. Und der Rest wird dann sozusagen angerechnet.
Okay.
Wobei, man kann es nicht so ganz pauschal sagen, weil das hängt auch von der Einkommenshöhe ab. Je höher das Einkommen, desto höher ist auch der Freibetrag bei einer Erwerbstätigkeit. Also wenn ich einen Betrag über 800 habe oder über 1000, dann sind die Freibeträge wieder etwas höher, als wenn ich nur in einem Minijob bin. Ja? Mhm. Mhm. Okay. Deswegen, das müsste man sich dann wirklich vor Ort genau erkundigen, wenn man genau weiß, wie hoch ist denn das Einkommen. Aber so in der Regel kann man sagen, bis 100 Euro ist, bleibt frei, mhm, und darüber hinaus nochmal die 20%.
Muss dann aber bei Ihnen angemeldet werden?
Ja, also auf jeden Fall. Also sein. Jede Beschäftigung muss angegeben werden.
Hm. Wie sieht es aus, wenn jemand sagt, ich möchte mal Probe arbeiten?
Das muss er dann mit uns absprechen, mit uns abstimmen. Geht aber natürlich auch, hängt ein bisschen vom Umfang ab und wo möchte, also warum braucht man die Probearbeit, wird da natürlich immer ein bisschen gefragt. Hm. Für was für eine Art von Tätigkeit braucht man die Probearbeit? Ich meine, für so einen ganz einfachen Helfer, ich sage jetzt mal eine Reinigungsarbeit, ist dann die Frage, ist es denn wirklich notwendig oder vielleicht bloß einen Tag? Hängt da so ein bisschen von der, ja, von der Art der Beschäftigung und von Arbeitgeber ab. Aber man sollte es in jedem Fall mit uns abstimmen vorher.
Ja, Frau Haug, jetzt haben wir viel gehört von dem, was sich Menschen wünschen, die zu Ihnen kommen, beziehungsweise was sie sich erhoffen, wenn sie zu Ihnen kommen. Jetzt würde mich mal interessieren, was wünschen Sie sich von denn von diesen Menschen, oder dürfen Sie das jetzt gar nicht sagen?
Ach, ich kann schon ein paar Wünsche äußern.
Wir können ja diese Wünsche mal ins Universum schicken, vielleicht nützt es ja was.
Ja, gerne. Also, wir würden uns mehr Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit wünschen, weil wir leider viele haben, die zu den Terminen nicht kommen oder zu spät kommen oder, ja, also dieser Punkt, der ja dann auch für die Arbeitswelt sehr wichtig ist, das würden wir uns wünschen. Dass sich gerade Jugendliche ein bisschen mehr mit Berufsbilder beschäftigen, was will ich denn mal werden, und dass man sich dann auch einfach drüber informiert, mal im Internet im Berufenet nachliest oder mal ins BITS geht, dass man sich da einfach auch selber ein bisschen mehr darüber informiert.
Was ist das BITS?
Das Berufsinformationszentrum.
Ja, Sie schmeißen ja immer, es war bei Ihren Kollegen in den letzten Ausgaben auch schon, ihr redet immer gerne in Abkürzungen.
Ja.
In der Hoffnung, dass alle wissen, was damit gemeint ist. Und ich muss dann immer ganz blöd nachfragen.
Kein Problem. Ja, und auch so ein bisschen Selbstorganisation wäre auch nicht schlecht. Also, dass so ein bisschen die Ordnung im Ordner, dass man nicht mit so lose Zettel ankommt, dass man ja sein Zeugnis sich organisiert, wenn man das nicht mehr findet, oder mal auch ein Arbeitszeugnis anfordert, ja. Mhm. Oder ja, so ein bisschen Prioritäten setzt. Was ist denn jetzt eigentlich als erstes wichtig? Was muss ich als erstes tun? Also so Stichwort Selbstorganisation da. Das würden wir uns wünschen. Und auch so ein Stück weit Kritikfähigkeit, so, weil häufig hören wir halt so diesen Spruch, ja, schuld sind sowieso alle anderen und ja, die schlimme Politik, und schuld sind halt oft die anderen. Und, ja, da muss man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen selber an die Nase greifen, wo stehe ich denn eigentlich, was kann ich denn selber ändern an meiner Situation, oder ja, das so ein bisschen Selbstreflexion, das würden wir uns auch wünschen.
Das würden Sie sich wünschen, ja, dann. Wie gesagt, schicken wir diese guten Wünsche mal ins Universum und hoffen. Wenn Sie mir das jetzt aber so sagen, dann klingt das schon so ein bisschen raus, als ob das vielleicht einfach auch doch tatsächlich die Defizite sind, denen Sie öfters begegnen, oder?
Ja, doch, ja, das sind die Defizite, ja.
Ich nenne sie jetzt mal Defizite.
Ja, damit haben wir ziemlich viel zu tun, das ist richtig.
Aber es sind ja dann doch Dinge, würde ich mal sagen, die gerade in der Arbeitswelt eigentlich teilweise unabdingbar, ja, sind. Sprich, so Organisation, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, auch Teamfähigkeit.
Genau. Und das ist dann auch schon immer wieder Thema im Gespräch, wo wir immer wieder auch thematisieren oder wo wir auch auch mal gezielte Maßnahme zum Beispiel vorschlagen können, damit jemand, wenn jemand das gar nicht kann, dass man diese Fähigkeiten vielleicht noch erlernt. Da gibt es dann natürlich schon auch von unserer Seite Hilfsangebote. Mhm. Man sagt, ja, jetzt machen wir mal die Maßnahme XY, und da geht es jetzt gerade darum, Schlüsselqualifikationen, ja, zu lernen oder zu reflektieren.
Ja, nicht umsonst. Jetzt sind wir ja eigentlich, schließt sich jetzt der Kreis, finde ich, für ein bisschen zu unserem allerersten kleinen Gespräch ganz am Anfang, wo es um Ihre Ausbildung ging. Mhm. Nicht umsonst sitzen wohl doch Leute, die aus dem sozialpädagogischen Bereich kommen, an solchen Positionen wie Sie. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das jetzt echt heute irgendwie eine neue Info. Ich habe da noch gar nie drüber nachgedacht, wer sitzt da eigentlich. Aber es scheint jetzt schon schlüssig zu sein, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt.
Ja, macht schon Sinn.
Also Sie sind da schon eigentlich auch über, sag ich mal, über den Papierkrieg hinaus dann gefordert in Ihrer Funktion als Psychologin.
Als Sozialpädagogin.
Sozialpädagogin, ja. Ja, nicht Psychologin. Ja, wäre vielleicht manchmal auch nicht schlecht. Okay, Frau Haug, damit sind wir eigentlich schon am Ende der heutigen Stunde angekommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wieder einen interessanten neuen Aspekt oder neu, also vielleicht für den einen oder anderen, für mich zumindest waren es teilweise neue Informationen aus der Bundesagentur für Arbeit gehabt.
Ja, ich sag auch vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht, war eine neue Erfahrung und tschüss an die Hörer.
Können Sie auch mal eine neue Erfahrung machen? Also auch mal ganz nett. Ja, das war die Plattform auf Radio Free FM. Am Mikrofon auf der einen Seite war heute Rainer Markus Walter. Ich habe mich auch ein bisschen nebenbei um die Musik gekümmert. Und an dieser Stelle wünsche ich jetzt noch einen fantastischen Tag. Das war's. Ciao.